Völker hört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen beim politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. An den Mikrofonen sind für euch heute
Franz,
Randy,
Sabine
und Axel. Wie es kaum anders sein kann, beschäftigen wir uns heute mit den Wiener Wahlen, die ja von vielen Medien, aber auch von vielen Parteien zu den Schicksalswahlen für unser Land hochstilisiert wurden. Ich persönlich sage jetzt einmal ganz provokant zum Anfang, eigentlich war das Ergebnis für mich ein Nicht-Ergebnis.
Aha, wieso dieses?
Naja, wenn man sich das genau anschaut, es hat keine besonders großen Sieger gegeben, es hat keine besonders großen Verlierer gegeben. Jetzt werden alle aufschreien und sagen, na, aber das stimmt doch überhaupt nicht, irgendwie diese blümle ÖVP hat unheimlich viel dazu gewonnen. Ja, formal in Zahlen ist das natürlich absolut korrekt. Auf der anderen Seite ist die ÖVP noch immer schwächer, wie sie viele Jahrzehnte lang bis Mitte der 90er Jahre war. Punkt 1, Punkt 2, eigentlich ist es keine ÖVP mehr. Wenn man sich das Wahlprogramm genau anschaut, haben 3 FPÖs kandidiert und diese 3 FPÖs gemeinsam sind relativ ähnlich stark wie die eine FPÖ bei den letzten Wiener Wahlen gewesen ist. Ja, insofern hat es, wenn man jetzt mal die Bezirksebene für den ersten Moment auslassen, hat es keine besonders großen Verschiebungen im Wählerspektrum gegeben. Es hat eine kleinere Verschiebung gegeben, das gesamte rechte Lager zusammen, oder das gesamte bürgerliche Lager, sagen wir mal, hat jetzt 2 Mandate weniger und das linke Lager, das leider nur aus einer Partei besteht in Wien, hat 2 Mandate mehr. Aber das verändert grundsätzlich nichts, weil es keine absolute Mehrheit gibt.
Ja, also es ist, ich meine, aufgrund dieser Fakten, die du jetzt gerade aufgezählt hast, stimmt das natürlich absolut. Und man weiß ja auch, gerade in so Krisenzeiten werden Parteien, die an der Spitze regieren, eher, also quasi, weil sie einen ja durch die Krise leiten, bevorzugt, beziehungsweise das ist dieses Phänomen der amtierenden Regierung, dass denen mehr Vertrauen entgegengebracht wird, weil sie eben gerade regieren in Zeiten der Not, in Zeiten der Krise. Nichtsdestotrotz zeigt mir das Ergebnis in Wien, also gerade das Ergebnis in Wien, dass die Leute schon sehr unzufrieden waren, auch mit der Politik der Bundesregierung. Und ich glaube auch, dass diese 2 gewonnenen Mandate, die du gerade angesprochen hast, daraus resultieren, weil Wien da schon einiges anders gemacht hat, weil man schon gemerkt hat, ohne jetzt da ein Klischee-Argument zu bedienen, dass das sehr hingehaut wurde auf Wien in den letzten paar Wochen, in den letzten paar Monaten, obwohl man natürlich an den absoluten Zahlen gesehen das Ganze nicht messen kann. Ja, es ist für mich sowieso, war es immer schon ein großes Rätsel, wie man sagen kann, die Zahlen in Wien mit 1000 oder mit, weiß nicht, 500 Neuinfektionen haben so viel oder mehr Wertigkeit als die Zahlen von irgendwo in Zell am See oder in weiß ich nicht,
Kuchl
oder
momentan.
Oder in Bongau. Oder, also es ist für mich völlig rätselhaft, wie man das gleichstellen kann, weil es leben dann doch, glaube ich, ein paar mehr Menschen in Wien als in Kuchl beispielsweise. Und was natürlich noch, also großes Gewicht trägt bei diesen Zahlen, ist, dass die Menschen ja, also du kannst das, glaube ich, in Kuchl um einiges besser verhindern. Oder jetzt, ich will jetzt nicht auf Kuchl hinhauen, aber ich glaube, du kannst das in kleineren Orten, je kleiner sie sind, einfach besser verhindern, dass die Leute viel ungeplant aufeinandertreffen. Das kannst du in Wien einfach nicht verhindern. Das ist, die Leute fahren mit den Öffentlichen, es gibt viele Sitzungen, es gibt viele Sachen, die man einfach auch immer noch nicht über Online oder über Home-Schooling, Home-Working oder was auch immer regeln kann. Und deswegen war das für mich ein großes Rätsel, wie man diese absoluten Zahlen mit Wien und also so hervorhebt, weil ich glaube, in der Relation gesehen ist der Wien noch immer nicht ganz oben mit den Neuinfektionen zur Einwohnerzahl. Und ja, ich glaube, dass die Leute gesehen haben in den letzten paar Wochen oder dass das Resultat, die Wien-Wahl, die 2 gewonnenen Mandate, die ein bisschen mehr als 2 Prozentpunkte eben, dass das das Resultat ist daraus, dass die Leute sehr unzufrieden waren mit der Bundesregierung. Und ich bin sehr froh, also das war es zumindest auch, wenn es für dich ein Unergebnis ist, bin ich sehr froh, dass sich das dadurch gezeigt hat.
Ich glaube, dass da der Vergleich mit der Nationalratswahl fast der bessere ist, wie die zwei Mandate, wenn wir uns anschauen, die Ergebnisse bei der Nationalratswahl, die ja noch nicht so lange her ist. Und bei den Wiener Wahlen gibt es ja einen massiven Unterschied. Ja. Also im Vergleich zur Nationalratswahl hat die ÖVP deutlich verloren, die SPÖ deutlich gewonnen, die FPÖ ja, hat nochmal ein bisschen was verloren, die Grünen haben ein bisschen was gewonnen, da hat es Verschiebungen im Mini-Bereich gegeben, genauso wie bei den NEOs, also bei den zwei großen traditionellen Parteien hat es wirklich massive Verschiebungen gegeben seit der Nationalratswahl. Und das ist, glaube ich, es stimmt schon, man kann Bundeswahlen nicht ganz mit Landes- oder Gemeindewahlen vergleichen, aber aufgrund des kurzen Zeitraums und aufgrund der Tatsache, die du schon angesprochen hast, Randy, dass Wien ja zu einem bundespolitischen Spielball geworden ist, gerade im Zuge der Covid-19-Pandemie, glaube ich, gibt es eine bessere Vergleichsmöglichkeit wie üblicherweise. Und du hast ja selber schon angesprochen, in einer Großstadt, wo Menschen enger aufeinander leben, ist es eigentlich logisch, dass es ein größeres Infektionsgeschehen geben muss. Interessanterweise ist Wien trotzdem gerade nur auf Platz 7 oder 6 bei den Infektionen pro 100.000 Einwohnern und Einwohnerinnen, was eigentlich dafür spricht, dass Wien da eine relativ gute Arbeit macht. Ja, und ein zweites Element, das mich zu dieser Äußerung hinreißt, ist, dass Wien eigentlich fast jeden Tag seit 1. September, ich glaube mit Ausnahme von 3 Tagen, deutlich mehr testet, wie dem Bevölkerungsanteil Wien österreichsweit entspricht irgendwie. Also da ist tatsächlich am Rücken der Wienerinnen und Wiener politisches Kleingeld gewechselt worden, um schlicht und einfach die SPÖ schlecht zu machen. Ja. Aber genau, das war eine sehr leicht durchschaubare Strategie der Bundesregierung und ich sage absichtlich der Bundesregierung, weil da auch die Grünen im Bund genauso mitgespielt haben. Also das waren halt nur die Kurzpartie. Und ja, das ist auch sicher ein Thema, dem wir uns später noch widmen werden. Irgendwie die sehr, wie soll ich sagen, ich sage es jetzt einmal diplomatisch, zwiespältige Rolle der Grünen.
Zwiespältig ist gut. Die haben eine Unrolle eigentlich. Ich möchte da gleich ein bisschen einsteigen.
Jetzt haben wir so bei Unergebnissen, Unrollen, super.
Ich möchte bei dem einsteigen, insofern, und zwar beim Randy bezüglich Wien. Klar ist, dass Wien mit Abstand die größte Stadt in Österreich ist, braucht man nicht reden. Und deswegen auch nicht mit allen anderen vergleichbar ist, was jetzt vor allem die Pandemie betrifft, was ich da nicht verstehe. Aktuell und auch bei dem, was versucht worden ist seitens der ÖVP vor allem, was versucht worden ist. Interessant ist, dass immer gesagt worden ist, es wird da sehr viel sozusagen hineingerechnet in das Gefährdungsszenario, auch die Gesundheitsversorgung. Ja. Und jetzt ist Wien da sehr, sehr, sehr gut aufgestellt. Also da verstehe ich schon gar nicht, dass man Wien da sozusagen immer als große Gefahr hergestellt hat. Von Nehammer und wer da immer gesagt hat, quasi die Wiener Bevölkerung ist da schlechter versorgt und in Gefahr, weil Wien da nichts macht. Das ist absoluter Schwachsinn gewesen, muss man schon sagen. Ja. Da muss man sich ja sowieso die Frage stellen bei den Regierungsmitgliedern, ob die wirklich noch befähigt sind, ihren Job auszuüben im Allgemeinen.
Ja. Waren sie das jemals?
Naja, sie haben zumindest so getan, nicht? Aber mittlerweile sind sie ja da entzaubert, haben sie sich ja selber entzaubert, würde ich sagen, und zwar nahezu fast in jedem Bereich, außer in dem Bereich vom Herrn Bundeskanzler, der, ich weiß es gar nicht, wer es gesagt hat, der einzige Ding, der in der letzten Zeit zusammengebracht hat, ist Angst zu machen, den Menschen in Österreich, wo es jetzt da...
Ja, aber das war ja das Ziel. Das war ja von Haus aus das Ziel, das hat man ja damals irgendwie so insidermäßig irgendwie wurde ja sogar geleakt, relativ am Anfang von der Pandemie,
dass er gesagt hat,
wir müssen den Leuten jetzt möglichst viel Angst machen. Also das ist ja eine Tatsache.
Das ist das Einzige, was Toten kennen. Genau, das ist das Einzige, was kennen. Oder was wirklich bei einer gut funktioniert, wo sie halt wirklich offensichtlich auch die Expertise dazu haben. Ja? Weil zu allen anderen, so thematisch, inhaltlich, ist ja nichts los mit einer. Zu dem Wahlergebnis, ich würde es auch in dem Sinne nicht als Unergebnis bezeichnen wollen, weil natürlich es sehr schön ist, dass die Sozialdemokratie zulegen konnte. Ich muss auch zugeben, dass mir auch persönlich gut gefällt, dass die Grünen ein bisschen zulegen konnten. Was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass Blau abgestunken hat. Aber, und jetzt sage ich das aber, jetzt kommt das, dass man mit denen sehr vorsichtig umgehen muss. Und da bin ich wahrscheinlich jetzt bei dem Unergebnis beim Axel. Weil es klar ist, dass diese Blau-Wähler, die alle Blau gewählt haben, nicht zur Sozialdemokratie gewechselt haben.
Sondern zu den Nichtwählern.
Sondern zu den Nichtwählern. Das heißt, wenn es da nicht aufpasst, hast du das beim nächsten Mal oder vielleicht spätestens beim übernächsten Mal wieder voll dabei. Das heißt, du musst genau dieses Feld beackern und verdammt aufpassen, dass die nicht sozusagen wieder zurückkommen, weil die, die FPÖ und der Strache vor allem, die werden sozusagen ihren Stil nicht ändern. Und die Leute sind genauso anfällig wieder drauf, wie sie es vorher waren in Wirklichkeit. Ja? Es hat vielerlei Gründe gegeben, die das Wahlergebnis möglich gemacht haben. Einer davon ist, und das traue ich mir jetzt da auch sagen, ist natürlich, es schicke jetzt voraus, weil natürlich auch sehr gute Politik in Wien grundsätzlich gemacht wird, braucht man auch nicht reden. Das Wien ist Beispiel für viele Städte oder eigentlich für alle Städte in der Welt, wenn du so willst. Aber man muss auch klar sagen, das Wahlergebnis auch möglich war und das darf man nie vergessen, weil die anderen ihren Skandal gehabt haben, Ibiza, weil der Spesenskandal vom Strache war, und weil das ein Bild gezeichnet hat, das die Leute, auch die FPÖ-Wähler, abgeschreckt hat. Ja, zu einem großen Teil. Und das ist etwas, was sozusagen nicht wir durch unsere Arbeit quasi geleistet haben, sondern was man diesem Fehlverhalten quasi anrechnen muss.
Aber abgeschreckt hat sie die Korruption und nicht die Politik der FPÖ.
Ja, genau.
Oder der blauen Familie,
genau,
das oder wie
ist das eigentlich genau, nennen müsst, ne? Genau, ja. Genau.
Das ist ja das Problem.
Das ist das Problem.
Ja, sobald es da eine längere Zeit wieder eine gewisse Seriosität geben wird, und das wird es geben, es wird nicht jeden Tag einen Skandal geben, das ist selbst in der Politik sehr unwahrscheinlich, werden, wie du schon gesagt hast, die Leute wieder zurückkommen, die Wähler der rechten Fraktion wieder zurückkommen. Und ich, ja, da muss man vielleicht dann auch schauen, dass man ein bisschen mehr tut für seine eigenen Wähler.
Ja, auf das würde ich dann später gern replizieren, vorher aber noch vielleicht eine kleine allgemeine Analyse. Ich sehe es jetzt auch nicht unbedingt als Unergebnis, weil dieses Ergebnis doch durch zwei Faktoren äußerst bemerkenswert ist. Einerseits, wie schon angesprochen, eben die komplette Demolation der FPÖ. Da werde ich dann nachher zu ein paar Gründen noch kommen, warum man das im Auge behalten sollte. Und andererseits sehe ich schon einen Zugewinn im linken Lager. Einerseits natürlich bei der SPÖ, die Gott sei Dank als Wahlsieger hervorgegangen ist. Und da muss man auch gleich dazu sagen, dass der Bürgermeister Ludwig jetzt sicher nicht den spannendsten Wahlkampf gefahren hat, den man sich vorstellen konnte, aber er war unaufgeregt, er war sachlich, er hat sich von keiner Leute provozieren lassen. Und er ist eigentlich ziemlich souverän durchmarschiert, hat auch das Hemdsärmelige und die bisschen Kanten und Ecken an seine Stadträte abgegeben. Also da der Peter Hacker, der ist ja bis zuletzt war ein bisschen so ein, hat er die Rolle des Politrebellens ein bisschen übernommen gehabt in der SPÖ und hat also ein bisschen den Wiener Schmäh mit reingebracht. Also das, was halt Ludwig komplett vermissen lässt, das war sozusagen das, was der Hacker dann aufgefangen hat. Und auch generell finde ich ja, dass seine große Leistung nach seinem Amtsantritt, die war, sich ein wirklich gutes, ausgewogenes Team zusammenzustellen. Also ich sehe das jetzt auch gar nicht so als einen Erfolg der Person Ludwig per se, sondern es wirklich an dem ganzen Team dahinter. Was mich aber extremst bedenklich stimmt, und das ist der große Wermutstropfen, der über dem Ganzen schwebt, ist die Wahlbeteiligung. Wir haben einerseits in Wien die Situation, dass 30% der Menschen, die in Wien leben, überhaupt nicht wählen dürfen. Das ist schon mal ein Riesenprozentsatz, der eigentlich skandalös ist und wo wir ganz, ganz dringend Handlungsbedarf haben. Und von den verbleibenden 70%, die zur Wahl schreiten durften, haben wir jetzt eine Wahlbeteiligung von nicht einmal 63%. Jetzt kann man natürlich sagen, Corona-Krise ist der Corona-Krise geschuldet. Ja und nein. Wir haben gleichzeitig eine Beteiligung an Wahlkarten von 44%. Das heißt, das System der Wahlkarten ist angekommen. Die Leute haben offensichtlich auch gecheckt, wie sie mit diesen Wahlkarten wählen. Also das jetzt nur darauf zu schieben, dass die Leute nicht geschafft haben, sich die Wahlkarten zu besorgen, ich glaube, das rechtfertigt einen Rückgang von fast 10% der Wahlbeteiligung nicht. Also da ist schon irgendwas anderes auch passiert. Nämlich, und jetzt komme ich wieder auf die FPÖ zurück, was vorher schon angesprochen wurde, sind ganz viele im rechten Lager gar nicht zur Wahl gegangen. Und dieser enorme Pool, der da jetzt offen liegt, ist natürlich extremst gefährlich. Und einerseits bin ich der SPÖ auch persönlich dankbar, dass jetzt sich da nicht erblödet hat, in diesem Teich so offensiv zu fischen, wie das vielleicht andere Landeshauptleute in den Bundesländern machen würden. Also da bin ich auch ein bisschen stolz, dass sich da eben auch der Ludwig nicht so weit rausgelehnt hat. Andererseits, die Leute sind da und das Gedankengut ist da. Und wenn ich mir jetzt auch anschaue, eben nochmal die Wahlbeteiligung, dass die eben zum Beispiel in Favoriten extremst niedrig war mit 59%, dann ist das schon noch ein gewisses Bildungsproblem. Und auch wenn man sich dann eben die Zahlen anschaut, wie die Jugend gewählt hat, da ist der Trend ja eindeutig. Also da ist mir eine satte SPÖ-Mehrheit gefolgt von den Grünen mit, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, 27%. Also die jungen Leute, da ist schon ein Umdenken da. Es ist auch eine gewisse Politverdrossenheit aber da und eine geringe Wahlbeteiligung. Das heißt, der Auftrag, den ich jetzt für uns primär sehe als Sozialdemokraten, ist ganz klassische Bildungsarbeit in jedem Bereich. Also wirklich von der Schule angefangen, auch über die Erwachsenenbildung. Wir müssen die Leute politisieren, wir müssen die Leute zum kritischen Denken bringen, wir müssen wieder eine neue Wählergeneration erziehen. Und das ist eigentlich für mich das, was dieses Wahlergebnis jetzt auch aussagt.
Darf ich da was ergänzen zu dem Wahlverhalten, weil du das angesprochen hast mit der Jugend? Tatsächlich ist es so, dass bis 29 Jahre die Sozialdemokratie 34% gewählt haben und die Grünen 27, vollkommen richtig. Und das geht eigentlich fast bis zu 44 Jahre auf. Also da haben wir die Sozialdemokratie auch 34% und die Grünen 20. Und nimmt erst ab, sozusagen in meinem Alter, so 45 bis 59. Da ist zwar die SPÖ mehr, die Sozialdemokratie mehr, aber die Grünen sind sehr stark im Rückgang und die ÖVP hat da viel gewonnen. Ja. Wollte nur zur Ergänzung für die sagen. Das heißt, wir haben bei der Jugend oder auch noch bei den Halbjungen sozusagen ein massives Potenzial für die Zukunft. Ja.
Das ist aber was ich ganz spannend finde, weil das meiner Meinung nach was war, dass die SPÖ sehr lange vernachlässigt hat. Wir haben immer starke Jugendorganisationen gehabt, die sind aber nie zum Zug gekommen, so
richtig. Ja, weil man es oft nicht geglaubt hat. Nicht? Weil man immer gesagt hat, die Jungen wollen uns nicht. Aber so, diese Aussage hat so nicht gestimmt.
Die Frage ist aber, hat man sich nicht schon doch ein bisschen auf den, ich weiß nicht, ob Lorbeeren das richtige Wort dafür ist, aber auf den Wahlergebnissen, also man hat das ja bei der Bundespartei gesehen, vor der berüchtigten Nationalratswahl mit Schwarz-Blau 2017, stimmt, ja, dass die, also hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber dass einem die Wähler wegsterben irgendwann. Ja. Irgendwann erreichen Generationen ein Alter, wo es relativ wahrscheinlich ist, dass sie irgendwann einmal ableben. Und das waren auch sehr viele Leute, also ich kenne das von meiner Großmutter, das waren sehr viele Leute, die Wien mit aufgebaut haben. Ja. Aber wie alt sind diese Leute jetzt noch? Oder jetzt schon? Oder wenn sie überhaupt noch leben? Ja. Das sind alles Leute, die sind 70, 80, 90. Wie viele Leute leben in dem Alter noch, geschweige denn auch so gesund, dass sie noch wählen gehen können? Da sehe ich halt ein riesiges Problem. Es stimmt natürlich, dass man gesagt hat, die Jungen wählen uns eh nicht. Wobei auch stimmt, dass wir sehr starke Jugendorganisationen gehabt haben. Oder haben, Entschuldigung. Aber es ist für mich ein großes Manko immer schon gewesen, dass man da nicht nachgezogen ist, dass man da einfach diese Lücke nicht geschlossen hat, nicht schließen wollte, den Jugendorganisationen vielleicht den Spielraum auch nicht gegeben hat, dass quasi die... Wie hat sie da gesagt, dass die Übernahme in Gang kommt langsam, ja? von einer etwas älteren Generation, jetzt nicht nur an Wählern, sondern auch an politischen Funktionären, zu eher jüngeren Leuten. Und ich sehe das auch jetzt noch immer nicht und das finde ich sehr, sehr schade, weil irgendwann, jetzt haben wir darüber geredet, dass viele aus dem rechten Lager nicht wählen gehen, wenn die wieder wählen gehen und wir es immer noch nicht schaffen, diese Lücke zu schließen, dann werden wir die Rechnung präsentiert bekommen und dann schaut das vielleicht noch schlimmer aus als bei der letzten Wienwahl. Mit knappe 30% FPÖ.
Ja, aber jetzt blendet man die FPÖ einmal aus. Ich,
aufs halb rechte Lager?
Das kann ich nicht.
Nein, man soll es ja nicht. Das ist ja, war ja fatal, nicht? Weil wir ja gesagt haben, dort sind die Nichtwähler hingerannt. Ja? Das stimmt ja. Und sozusagen, die sind im Background und im Standby, wenn du jetzt so willst, ein bisschen. Aber nehmen wir dem mal diese Option raus und schauen wir uns nur die ÖVP an. Und da ist halt auch, dass, weil du gesagt hast, die Alten, die sterben uns weg. Aber je älter dass die Wählergruppen werden, desto mehr nimmt die ÖVP zu. Ja. Wir haben also bei den Alten ab 60 aufwärts, haben wir zweifelsohne den größten Teil bei der Sozialdemokratie mit 53% und die ÖVP aber mit 24. Das ist auch mit Abstand der größte Anteil, ja, gegenüber den Altersgruppen, die da vorkommen. Ja. So könnte es auch noch doppelt wichtig sein, dass die Jungen, die uns jetzt gewählt haben, bis 44, wo wir ja absolute Mehrheit haben mit den Grünen gemeinsam, wenn man die als halblinks bezeichnen kann, halt teilweise jetzt da, ja, aber zumindest nicht als rechts, ja, dass es doppelt wichtig ist, dass man die sozusagen mit einbezieht in die Überlegungen, in die politischen Überlegungen der Zukunft. Ja.
Also ich möchte zwei Sachen nochmal
aufgreifen. Entschuldigung, und ihnen auch das richtige Gewicht gibt. Entschuldigung,
Axel. Passt. Ja. Ich möchte zwei Sachen nochmal aufgreifen. Was man nicht übersehen sollte, glaube ich, ist, dass man bei einigen der letzten Wahlen, sagen wir bei den bis 29-Jährigen, also bei den Jungen, von denen wir jetzt sprechen, nur auf Platz 3 gelegen. Hinter die Blauen und hinter die Grünen. Irgendwie. Da hat sich definitiv was geändert. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die diesen Wahlkampf von vielen anderen unterschieden hat. Er ist nicht so stark aus der Löwestraße kontrolliert worden wie viele andere Wahlkämpfe. Die Jugendorganisationen haben ihr eigenes Ding machen können und haben junge Menschen ansprechen können. Das ist ja das, wo leider die Partei in meinen Augen teilweise kläglich versagt, weil wenn man Menschen gewinnen will, dann wird man ja am ersten Mal probieren, dass man politisch aktive Menschen gewinnt. So, muss man dorthin gehen, wo es politisch aktive Menschen gibt. Das ist bei Demos, bei Kundgebungen, politische Veranstaltungen, Diskussionen und so weiter und so fort. Wo sieht man dort die SPÖ als SPÖ? Ich sage nicht, dass dort keine Mitglieder der SPÖ sind. Das ist nicht der Punkt. Aber man sieht die SPÖ als SPÖ nicht. Auf der anderen Seite ist die sozialistische Jugend massiv sichtbar. Unter anderem auch gemeinsam mit uns irgendwie über die Offensive gegen rechts und so, wo man sehr große, sei es antirassistische Demonstrationen gegen Schwarz-Blau und gegen Arbeitslosigkeit und andere Themen gemeinsam organisiert haben. Ja, also die SJ geht aktiv zu jungen Menschen, die politisch aktiv sind. Die Antirassismusbewegung Black Lives Matter war übrigens genauso ein Beispiel, was in der Form ohne eine massive Beteiligung von der SJ nie stattgefunden hat. Das ist, glaube ich, was die Gesamtpartei aus dem Auftreten der SJ in den letzten wahrscheinlich sogar schon 10 Jahren, dass hier ungefähr eine Änderung, wo die Partei die SJ nicht mehr deckelt irgendwie und wo die SJ es über die Jahre geschafft hat, irgendwie sie da ein Standing zu erarbeiten in den sozialen Bewegungen. Ja, das reicht ja nicht, dass man einmal sagt, ich organisiere eine Demo mit und dann wird man akzeptiert, sondern da stecken viele Jahre harter Arbeit dahinter. Das ist die eine Geschichte, die gut ist. Die zweite Geschichte, die traurig ist, und da möchte ich jetzt die Zahlen von der Sabine auf den Punkt bringen, nur 70% sind wahlberechtigt und Mitte 60% haben gewählt, was de facto heißt, dass um die 45% nur der Menschen über 16 Jahre, also im Wahlrechtsalter, die in Wien leben, haben überhaupt gewählt bei dieser Wahl. Das heißt, nicht einmal die halbe Bevölkerung dieser Stadt hat darüber entschieden. Also, oder wenn man dieses andere Spiel, was ja auch öfter in der Politikwissenschaft gespielt wird, dass man sagt, okay, alle, die nicht wählen waren, werden quasi die Mandate nicht besetzt, dann wird das heißen, es würden momentan von 100 Mandaten im Gemeinderat nur 45 vergeben, weil 55 den Nichtwählern gehören. Und das zeigt schon ein demokratiepolitisches Problem. Jetzt bin ich persönlich nicht unglücklich, dass so viele Rechte daheim geblieben sind. Aber wir haben es ja nicht geschafft, diese Rechten anzusprechen, indem wir einfach sie mit sozialpolitischen Themen von der rassistischen Politik irgendwie gewisser Parteien, die ohne dies nichts lösen wird, entfremden. Wir haben diese Leute einfach im wahrsten Sinne des Wortes rechts liegen gelassen und nicht aktiv probiert, sie mit besseren politischen Konzepten wie nur Rassismus, Spaltung und Hass zurückzugewinnen. Ja? Und wir haben diese Themen auch nicht aktiv angesprochen. Ja, okay, wir haben uns als SPÖ im Gemeinderat dafür ausgesprochen, dass man 100 Kinder aus Moria aufnimmt. Das ist absolut richtig. Aber gleichzeitig sage ich auch, es ist lieb und nett. Ja? Wenn ich 2015 anschaue, wo in Wien zum Höhepunkt fast 100.000 Flüchtlinge versorgt worden sind. Und ja, wir haben es geschafft in Wien, ohne besonders große Probleme. Ich sage jetzt nicht, wir sollen jetzt sofort wieder 100.000 Flüchtlinge aufnehmen, weil das war eine absolute Ausnahmesituation. Und eine Ausnahmesituation wünscht sich niemand herbei. Aber mit 100 Kindern ist Wien wahrlich nicht überlastet. Wir könnten uns auch die Eltern dieser Kinder und ihre Verwandten leisten und dann waren es halt 1.000 oder meinetwegen auch 5.000 Leute. Das konnte man jederzeit da schupfen und es war überhaupt kein Problem, weil wenn man sich anschaut nach dem Ungarnaufstand nach 68 in Prag, der Großteil der Menschen, die da nach Österreich geflüchtet sind, sind immer zuerst über Wien gekommen oder auch Bürgerkrieg in Jugoslawien und da waren es auch weit mehr wie 2015 zum Höhepunkt. Da gibt es einen Punkt, den ich persönlich sehr, sehr kritisch anmerken möchte, nämlich dass bei einer dieser, ich habe ja nicht mitgezählt, wie viele es waren, gefühlt 100 Konfrontationen der Spitzenkandidatinnen, die es gegeben hat, ist der Bürgermeister gefragt worden, was er von einem Ausländerwahlrecht hält. Wir haben nach vielen Jahren der harten Diskussion auf einem Landesparteitag der SPÖ endlich eine klare Position dazu gefunden. Die lautet, nach 5 Jahren in dieser Stadt sollen die Menschen ein Wahlrecht haben. Unabhängig davon, ob sie EU-Bürger sind. Und wir reden nicht von einem Wahlrecht auf Bezirksebene, sondern wir reden tatsächlich von einem Wahlrecht bei der Gemeinderats- und Landtagswahl. Das ist die offizielle Position der SPÖ Wien. Und auf die Frage sagt der Bürgermeister nicht, wir haben eine Position, die ist ganz klar und eindeutig und demokratiepolitisch und solidarisch und mit unserem Menschenbild völlig klar und logisch, sondern nein, er sagt das, was in Deutschland die CDU sagt, ja, oder auch das, was manche FPÖler gesagt haben, nämlich das Wahlrecht muss schon was Besonderes bleiben und an die Staatsbürgerschaft gebunden sein. Staatsbürgerschaft ist in einer Welt, die so mobil ist wie jetzt, so eine völlig irrelevante Kategorie. Wenn es nach mir geht, schaffen wir Staatsbürgerschaften überhaupt ab. Ich meine, das ist eigentlich von einem sozialdemokratischen, inklusiven, kollektiven Menschenbild her ist das Steinzeit. Ja? Und da, und das ist meine Interpretation, vielleicht gibt er mir ja irgendwann eine Antwort darauf, der Herr Bürgermeister, sage ich schlicht und einfach, es war Angst, warum er diese Antwort gegeben hat. Und diese Angst, sie bei manchen Berufsgruppen ganz klar gerechtfertigt, sie zu riesengroßen Teilen rechts wählen und ich glaube, der Franzi hat da Zahlen zu einem ganz besonderen Wahlsprengel in Otterkring.
Wahlsprengel 44.
Polizeiwahlsprengel.
44 ist es.
44, ja.
Nicht 88.
Ich wollte gerade sagen, mal 2, aber bleiben wir sachlich.
Wahlsprengel 44 aus dem 16. Bezirk, bitte. Ja, der ist natürlich dramatisch interessant, weil rundherum quasi alles umdreht.
Tiefrot, ne?
Teilweise tiefrot mit absoluter Mehrheit, teilweise, ja, muss man sagen. Und im weitesten Umfeld alle Sprengeln quasi zumindest die stärkste Partei. Und siehe da der berühmte Wahlsprengel, wo Polizisten.
Polizeisiedlung,
Familie, ja, genau. Ja. Dort hat die FPÖ wieder die Mehrheit bekommen. Ja.
Was haben sie dort, 60?
Naja, sie haben 27% die FPÖ kriegt, wir auch knapp dahinter, das muss man schon sagen. Allerdings mit der ÖVP gemeinsam an die 23% oder so ist es also eine absolute,
55
Recht, eine absolute Recht, rechte ja. Mehrheit.
War da nicht die Bierpartei auch sehr stark?
Und das kann ich jetzt nicht sagen, aber sie waren nicht am Schluss, glaube ich. Ja, nicht am Schluss.
Das ist das Gleichgewicht zwischen links und rechts Bier, oder?
Der Punkt ist ja der, dass offensichtlich, also für mich jetzt, dass offensichtlich die Polizei tatsächlich schon wieder sozusagen, ein Begriff, der mir jetzt gefällt, den ich jetzt verwende, offensichtlich eine Parallelgesellschaft aufbaut. Naja, entschuldige.
Nein, das stimmt schon, ich finde den Begriff.
Die Einwohner, super. Die Bewohner rundherum, die sozusagen wollen rot, also wollen die Sozialdemokratie. Und genau der Sprengel, mit welcher Berechtigung jetzt genau, wird blau oder rechtskonservativ, zu absoluter Mehrheit, das ist nicht
Das ist aber absolut richtig. Mir hat nur der Begriff so gut gefallen in diesem Zusammenhang. aber ja. es ist, also klar, es hört sich jetzt so positiv an, für mich ist das klar. Aber es ist natürlich so, dass diese Berufsgruppe, die generell die Abgründe, also gerade wenn es um Verbrechen geht, die Abgründe der Bevölkerung in Wien behandelt. Und dass die, wenn sie an bestimmten...
Ja, was sind die Abgründe in Wien jetzt anders als in anderen Millionen?
Nein, das meine ich gar nicht, aber dass die sich natürlich mehr Entlastung, absolut klar, aber dass die sich mehr Entlastung wünschen, frage ich mich dann, warum sie das übers Blauwählen probieren. Das ist mir absolut klar. Aber warum diese sogenannte Parallelgesellschaft bei der Polizei existiert, das wundert mich nicht, weil sie doch sehr viel mehr sehen als der Normalbürger in Wien. Jetzt ist die Frage, warum wählt ein Polizist blau? Warum hat ein Polizist eher rechte Gesinnung? Warum können wir diese Berufsgruppe anscheinend einfach nicht ansprechen? Weil genau das heißt es im Prinzip, wenn es in einem tiefroten Bezirk einen einzigen Sprengel gibt, wo bekannterweise Polizisten mit ihren Familien leben, warum schaffen wir das nicht? Diese Frage stellt sich.
Naja, ich kenne halt viel Polizeigewerkschafter oder irgendwie, die das Gleiche von sich geben wie Blaue. Ja, also da wundert man sich nicht. Wobei, ich möchte
auf Frage einen ist, Punkt warum ganz sind klar das dann hinweisen, rote Polizeigewerkschafter, reden, wenn sie dasselbe von naja, sich
die,
geben wie
das die? Das ist eine gute Frage. Wir reden von der Polizei als Institution. Das heißt nicht, dass jeder Kiewerer und jede Kiewererin eine Rechte ist. Irgendwie. Genau. Auf der persönlichen Ebene muss man noch immer jeden Menschen individuell beurteilen. Ja. Da gibt es halt Rechte, da gibt es Linke, da gibt es Arschlöcher, da gibt es Nette und da gibt es Neutrale.
Das ist zwar richtig, aber ich habe das schon einmal bei der Bundespräsidentenwahl Hofer gegen Van der Bellen gesagt, wie es da ja ganz, ganz knapp 50-50, ich glaube 49,1 oder 0,2 zu 50,8 ausgegangen ist, habe ich gesagt, natürlich, es steht repräsentativ zu reden von den Menschen ist natürlich sehr gefährlich, aber das hat mir gezeigt und der Meinung bin ich und ich sage das jetzt auch frei. Damals habe ich mir schon gedacht, anscheinend ist jeder Zweite, den man auf der Straße trifft, ein Arschloch. Punkt. Insofern muss man sich wirklich fragen, warum genau in diesem Sprenkel 44, noch einmal, wo die Polizisten mit ihren Familien leben, warum man diese Leute nicht erreicht dort und warum die anscheinend dort vorzüglich rechtes Gedankengut haben.
Da muss ich jetzt voll kontern.
Gut, bitte.
Weil, ich lasse mal den Begriff Arschloch weg, weil das was ist, was ich sehr oft auf den sozialen Medien, in sozialen Medien lese, ja, dass alle, die rechts wählen, sind alle dumm, ungebildet, deppert, gegen ihre eigenen Interessen und so weiter. Die Formulierungen sind nahezu endlos und ich ärgere mich maßlos über diese ganzen Formulierungen, weil tatsächlich ist es unser Versagen, wenn sie wen anderen wollen, ist es unser Versagen, wenn sie irgendwas nicht richtig verstehen. Weil es ist die Aufgabe einer Partei der Arbeiterinnenklasse, mit den Arbeitern und Arbeiterinnen, und da zähle ich jetzt die Angestellten und die Beamten und so weiter mit, wir hier arbeiten mit dem traditionellen Klassenbegriff und unterscheiden nicht nach sozialversicherungsrechtlichen Kategorien, wenn wir es nicht schaffen, den arbeitenden Menschen eine politische Perspektive zu bieten, ist es unser Versagen und nicht das Versagen der Menschen. Und letzter Satz, historisch betrachtet, ja, und das kann man sich tatsächlich seit der 1848er Revolution insbesondere über den Sieg des Faschismus in Deutschland, Italien, Österreich, Spanien etc. pp. Anschauen, historisch betrachtet ist der Erfolg der Rechten immer die Folge des Versagens der Linken. Also wenn die Rechten einen Erfolg haben, ist es nicht, weil sie so gut sind, sondern weil wir zu schlecht sind irgendwie. Und da müssen wir uns selber ganz, ganz tief bei der eigenen Nase nehmen, bis so lang ist wie die von Pinocchio, weil dann kapieren wir es vielleicht, wenn wir unseren Kumpf die ganze Zeit singen.
Das war sehr schön ausformuliert. Eins möchte ich dazu noch sagen, damit ich das, also ich bleibe dabei. Es mag zwar schon sein, ich habe auch nicht gesagt, dass ich mir damals gedacht habe bei der Bundespräsidentenwahl, dass jeder Zweite dumm ist oder zu blöd, um irgendwas zu verstehen oder sonst irgendwas, sondern ich habe mir wortwörtlich genau das gedacht. Anscheinend ist jeder Zweite ein Arschloch. Punkt.
Darf ich einen Satz noch anhängen? Weil du das gesagt hast, natürlich ein Versagen der Sozialdemokratie oder der Linken, dass die Rechte aufkommt in vielen Bereichen, gar keine Frage. Trotzdem ist es so, dass wahrscheinlich bei den bewaffneten Kräften des Staates offensichtlich immer mehr eine Tendenz sozusagen nach rechts existiert hat.
eine Tendenz,
sage ich. Das ist wieder der historische Normalzustand.
Genau.
Bundesheer und Kieberei waren auch bis ins 34er Jahr immer rechtsschau.
Ja. Das Gewaltmonopol sozusagen war immer
das noch führt, der Tendenz. Führt automatisch genau, zu das autoritären Gedanken, genau. Weil es halt Teil der Ausbildung ist.
Natürlich, ja. Natürlich, keine Frage. Das wollte ich nur noch einflechten.
Deswegen, und jetzt sage ich auch noch einen Satz, Entschuldigung. Deswegen haben wir sehr bewusst in unserem, viele nennen es Gründungsparteiprogramm, ich sage jetzt das Heinfelder Parteiprogramm, weil ob es wirklich die Gründung war, ist umstritten, weil es schon vorher Partei war, egal. Im Heinfelder Programm schon, und ich glaube nach wie vor, dass das beste sozialdemokratische Programm ist, das es in Österreich jemals gegeben hat, die Abschaffung aller bewaffneten Körperschaften gefordert. Weil damals unseren geistigen Vorvätern und Vormüttern, auch wenn in Heinfeld zwar keine Frauen dabei waren, aber es hat trotzdem große sozialdemokratische Denkerinnen schon gegeben, war bewusst, dass bewaffnete Körperschaften immer nur der Unterdrückung der Arbeiterinnenklasse dienen können. Ja? Und das ist einfach historisch eine Realität. Da hat es vielleicht eine kurze Ausnahmephase gegeben, weil durch die Besatzungszeit nach 1945 relativ viel Kommunisten, teilweise auch Sozialdemokraten in den Polizei- und in den Militärapparat gekommen sind, aber die sind halt alle irgendwann in Pension gegangen und dann ist wieder der Normalzustand gekommen. Ja? Und wenn Kieberer glauben, irgendwie man kann irgendwen mit Klebebandeln zutun, damit er ja nicht schreit im Flieger, irgendwie dann sagt das eh was über die geistige Verfassung oder emotionale, empathische, menschliche Verfassung bestimmter Menschen.
Also ich glaube halt auch, dass einfach das Berufsbild eines Polizisten schon mit sich bringt, dass er sich natürlich für Sicherheitsthemen mehr interessiert und dann natürlich auf diese Themen einfach auch mehr anspringt. Das ist das eine. Das andere,
welche Form jetzt auch, von Sicherheit?
Ja, das ist eben die Frage. Der Sicherheitsbegriff wird ja immer sehr, sehr strapaziert und ist ein sehr dehnbarer. Und ich bin mit ganz vielen Sachen, die da auch in der SPÖ damit passieren, nicht sehr einverstanden. Ich will jetzt aber auf das gar nicht weiter eingehen, sondern vielmehr auf das, was du vorher gesagt hast, Axel. Ich würde auch niemals einem FPÖ-Wähler jetzt geistige Minderbemitteltheit zuschreiben oder die irgendwie als dumm oder sonstiges bezeichnen. Was aber halt schon auffällt, ist, dass die FPÖ in den Bezirken immer stark war, wo es einfach sozioökonomisch ein bisschen schwieriger ist. Da war jetzt mein Heimatbezirk Simmering immer das Paradebeispiel dafür. Da sind wir jetzt natürlich extremst stolz, dass wir jetzt auch endlich wieder einen roten Bezirksvorsteher stellen. Das haben wir jetzt geschafft. Allerdings sieht man auch hier, und das ist, also, warum ich auch wieder sage, Obacht, Obacht, das rechte Lager, das ist jetzt nur ein bisschen schlafen gegangen, aber es wird wieder auferstehen, weil wir haben immer noch über 28% FPÖ im Bezirk. Das trotz aller Skandale und all dem, was passiert ist. Also ganz so ist es nicht. Sie sind noch weiterhin da.
Was hat der liebe HC
in Simmering? Der HC hat knappe 3%.
Knappe 3, und bei uns sind es 5, glaube ich, oder?
In Floridsdorf war das ein bestes Superklasse, Ergebnis.
Ja, genau. Entschuldigung, ich wollte dich nicht also unterbrechen. Hätte mich jetzt nur interessiert, weil ich es nicht genau gewusst habe, die Zahlen vom lieben HC.
Na, der war Gott sei Dank bei uns kein Thema, was aber auch damit zu tun hat, dass einfach der ehemaliger Bezirksvorsteher, der Paul Stadler, ja flächendeckend recht beliebt war, das muss man auch dazu sagen, weil das war halt einer, der das ein bisschen taktisch klüger angegangen ist und jetzt nicht der große rechte Rülpser war, sondern ein bisschen gemäßigter in seinen Äußerungen, aber nicht in seinem Denken. Das muss man auch immer betonen, weil er hat sehr wohl seine Schergen gehabt, die für ihn die Drecksarbeit gemacht haben. Also so ist es nicht. Ja. Aber für mich zeigt das einfach, dass, und da wäre ich wirklich nicht müde, das zu betonen, dass unser Ansatzpunkt, und da hast du wahrscheinlich recht, dass das Versagen der Linken ist, ist Bildung, Bildung und nochmal Bildung. Weil wir können die Leute nur dann abholen, wenn die Leute einen gescheiten Job haben, den kriegen sie nur, wenn sie eine gescheite Ausbildung haben, wenn sie genug Geld haben, wenn sie sich die Zeit für Bildung überhaupt nehmen können, wenn sie auch die geistige Kapazität, und das meine ich jetzt nicht in Form von IQ, sondern einfach von Ressourcen haben, dass sie sich mit anderen Dingen beschäftigen können und eben auch tiefer in die Materie eintauchen können, als jetzt auf billige Parolen reinzufallen. Und das ist einfach was, wo in den nächsten 10, 15 Jahren eigentlich ein massiver Investitionsschub passieren muss. Ja. Also unsere Schulen und unsere Universitäten und unsere Lehrbetriebe, dort müssen wir einfach sein und da muss einfach Aufbauarbeit von null auf geleistet werden, obwohl Wien rot ist. Ja. Aber das ist was, da dürfen wir uns wirklich, da dürfen wir nicht müde werden, zu arbeiten.
Ich würde gern einen Punkt hinzufügen. Bildung ist total wichtig. Aber Bildung schafft keinen einzigen Arbeitsplatz. Bildung führt in Wirklichkeit nur dazu, dass besser Qualifizierte weniger gut Qualifizierte am Arbeitsmarkt verdrängen. Und da ist Simmering für mich total ein gutes Beispiel. Und ich darf ja auch unter anderem Vorsitzender der GPA, jetzt verrate ich, wie wir in Zukunft heißen werden, der GPA in Simmering sein darf. Und deswegen auch manchmal unsere Sitzungen stattfinden, eben in manchen Gebäuden, in dem, ich sage es bewusst, ehemaligen Industrieviertel in Simmering. Und wenn ich halt von mir von der Arbeit ums Eck vom Gasometer, was ja auch nicht so weit ist, Gasometer ist eh schon Simmering, aber ich arbeite halt noch 100 Meter von Simmering weg, und wenn ich mit dem Radl durchfahre durch dieses ehemalige Industrieviertel, bin ich jetzt mal schockiert, weil eigentlich ist eine leere Fabrikshalle nach der anderen irgendwie. Das sind Industrieruinen mit eingeschlagenen Fenstern, da hakelt kein Mensch mehr drin, da ist eigentlich Industrie und damit, ich weiß nicht genau, wie viel es waren, aber wahrscheinlich zehntausende Arbeitsplätze sind dort vernichtet worden. Ja? Und dass einfach die Industrie, die doch immer ein Stück weit, zumindest in Teilen Wiens, eine Grundlage der Ökonomie war, vernichtet worden ist vom Kapital, beziehungsweise wir als Sozialdemokratie einfach zugeschaut haben, wie es vernichtet worden ist, ist schon auch unser eigenes Versagen. Und ich glaube halt, also für mich ist es durchaus verständlich, dass Menschen, die für sich keine lebenswerte Zukunft sehen, dass die nach jedem Strohhalm greifen. Auch wenn das ein Strohhalm blau ist oder sogar wenn er braun ist, wenn man nicht mehr weiß, wie es morgen weitergeht, dann glaubt man jeden Rattenfänger. Und da glaube ich, ist es auch unsere Aufgabe, diesen Menschen wieder Zukunft zu geben. Durch Arbeit, durch soziale Absicherung, manchmal auch durch soziale Transfers. Und in Wirklichkeit lässt sich das, und das her immer wieder bei zig Hausbesuchen, wenn du Leute fragst, irgendwie, naja, du willst blau wollen, ja, weil der Ausländer ist schuld, und dann fragst du noch, naja, und um was geht es da wirklich? Natürlich ein bisschen diplomatischer, kommen im Regelfall immer wieder drei Themen: Wohnen, Arbeit, Zukunft für die Kinder. Das sind die Basics und das sind unsere Aufgaben. Natürlich spielt da Bildung eine bei der Zukunft für die Kinder. Beim Wohnen kommt die Wohnpolitik eine und die Probleme, die es mit wieder Wohnen gibt. Bei Arbeit kommt natürlich die Frage eine, ich meine, jetzt gibt es diese, wie heißt sie, Zukunft für Wien, irgendwie Stiftung, keine Ahnung, gemeinsam mit der Wirtschaftskammer, wo man sie in mikroskopischen Teilen beteiligt an irgendwelchen Betrieben, wo ich mir denke, naja, warum hat man nicht viel früher damit angefangen? Irgendwie, wenn, keine Ahnung, General Dynamics zum Beispiel, also die frühere Steyr Panzerproduktion, die heißt jetzt General Dynamics, die ganze Produktion in Simmering vernichtet hat und nur mehr Entwicklungsabteilung dort hat, dann sage ich, warum haben wir das nicht einfach übernommen als Stadt Wien? Die haben jahrelang irgendwie Steuerverbilligungen gehabt, genauso wie Opel in Asbank draußen. Die sind sogar mit Millionen gefördert worden durch die Stadt Wien. Und dann, wie es halt billiger geworden ist, sind sie nach Rumänien gegangen, wo ich gesagt hätte, hey Freunde, jetzt habt ihr die Millionen gekriegt, bitte geht's nach Rumänien. Aber eure Maschinen, die bleiben da. Und mit denen machen wir, was wir sinnvoll finden. Ich bin ja auch nicht für die Steuer.
Stichwort MAN.
Ich glaube, es gibt, ja natürlich, völlig, es gibt momentan zig Betriebe, auf die dieses Argument zutrifft in Österreich. Ob das Emco in Salzburg ist, der Doppelmeier in Vorarlberg, BMW Detto in Steyr, das Opelwerk in Asbank draußen, Meier-Mellenhof Kartonagen, ATB in Spielberg, und wenn wir jetzt zusammen nachdenken, fallen uns wahrscheinlich noch Zähne ein. Aber natürlich, ich glaube, das muss noch idealer wie das als Politik von Wien zu machen, dass man bewusst Industriebetriebe, aber nicht nur Industriebetriebe, sondern überhaupt Betriebe, die damit drohen, Arbeitsplätze zu vernichten, zu übernehmen. Noch logischer wäre es natürlich, dass das die Republik macht, ja, und dass man eine, ich sage es jetzt einmal so, eine neue Verstaatlichte aufbaut, nicht so wie die alte war, bürokratisch verwaltet, sondern eine neue Verstaatlichte, wo das Eigentum zwar in der Hand des Staates ist, aber die Betriebe verwaltet werden durch gewählte und jederzeit abwählbare Delegierte, die dort arbeiten, und der Menschen, die diese Leistungen nutzen, zum Beispiel im öffentlichen Verkehr. Ja. Wenn man zum Beispiel die Westbahn verstaatlicht und da die dort den Fahrgästen und Fahrgästinnen auch eine Stimme geben. Das war wirklich eine fortschrittliche Politik. Nur, und das ist halt schon eines der Grundprobleme, die ich sehe, dazu ist die Sozialdemokratie in ihrer Gesamtheit momentan zu feig, wenn man dazu einfach das System Kapitalismus in Frage stellen muss, Und dieses Rückgrat haben wir momentan politisch nicht, obwohl es eigentlich total logisch wäre, weil wir haben momentan ein Vorrücken rechten Gedankenguts nach wie vor in der Gesellschaft. Und wenn man Feuer mit Wasser löscht, dann kann man rechts halt nur mit links löschen und nicht mit ein bisschen weniger rechts.
So ist es.
Ich möchte nochmal darauf zurückkommen, auf den Wahlkampf im Generellen, weil wir ja vorher darüber geredet haben, dass der Herr Bürgermeister sich nicht klar zu Linien, die Partei fahren wollte, ausgedrückt hat oder ausgesprochen hat, möchte ich die Frage stellen, was hat der Herr Bürgermeister gemacht im Wahlkampf? Ich bin ein Mensch, der sich sehr viel, also ich bin so masochistisch veranlagt, ich schaue mir sehr viele Elefantenrunden an, sehr viel. Ich mache das wirklich, ich mache das auch gerne, es tut mir dann im Nachhinein natürlich immer sehr viel weh, ist leider so. Aber wie gesagt, ich mache das sehr gerne und ich habe es auch vor dieser Wahl wieder genauso gemacht. Und ich habe bei einer Elefantenrunde im Speziellen, ich glaube es war von einem Privatsender, ich möchte ihn da jetzt nicht bewerben, habe ich mit, also was hat der Bürgermeister von vorne, was hat der Bürgermeister gemacht im Wahlkampf? Er hat das gemacht, was mir auch von Anfang an lieber gewesen wäre als ein total aktiver Wahlkampf. Ich habe auch von Anfang an gesagt, am gescheitesten war er, zwar noch jetzt ein bisschen die Pappen halt. Alle anderen viel reden lässt, alle anderen sich gegenseitig zerfleischen, ganz viel, und selber, wie die Sabine schon gesagt hat, ruhig bleiben, sachlich bleiben, nicht emotional werden. Ja, es hat im Endeffekt anscheinend ganz gut funktioniert, ja, sonst wäre das Unwahlergebnis nicht so, wie das Unwahlergebnis ist. Aber was habe ich gesehen bei dieser einen speziellen Elefantenrunde? Das hat mich dann trotz meiner Meinung im Vorhinein schon etwas gestört ist. Das ganze rechte Lager, ja, angefangen vom Herrn Nepp über den lieben HC, bis auch natürlich der Herr Blümel, die haben sich gestritten, wer macht die beste Ausländerpolitik, ja, wer macht die beste Migrationspolitik, wer kann am besten verhindern, dass sich Parallelgesellschaften und hin und her, diese ganzen Klischeeworte, diese ganzen Klischees wurden bedient. Und irgendwann ist dann tatsächlich nicht dem Herrn Ludwig, was mich sehr gewundert hat, sondern ist dann tatsächlich der Birgit Hebein die Hutschnur gerissen, die dann gesagt hat, und das, da würde ich gerne nahtlos anknüpfen an Aussagen, die der Michael Häupl sehr oft gemacht hat, also so typisch urige wienerische Aussagen wie "Mein Wien ist nicht deppert" und also kennen wir alle ein paar.
Mit die Sozifresser korrelieren wir sicher nicht.
Ein paar Zitate. Und die Birgit Hebern hat dann irgendwann gesagt, ich lasse mir mein Wien von Ihnen nicht schlecht reden, Herr Neppe. Und das hat sie dann auch wirklich sehr schön und im Detail aufgezählt, was er da alles macht und ihn dann auch wirklich, also das ist vielleicht das falsche Wort, diffamiert, ja, aber ihn wirklich reduziert auf seine total untergriffige rechte Art. Und das hat mir dann im Endeffekt, ich habe dann von mir selber gemerkt, wie gesagt, am Anfang habe ich mir gedacht, lieber die Füße stillhalten, alle anderen viel machen lassen, selber sachlich bleiben, Ding. Aber das hat mich dann selber als überzeugter Rotwähler, als überzeugter Gewerkschafter, als überzeugter Sozialdemokrat dann schon etwas gestört, dass die offensivste Haltung gegen diese untergriffige rechte Saupolitik nicht von uns gekommen ist, sondern in dem Fall von den Grünen, von denen ich noch nie ein Fan war, von denen ich nie ein Fan sein werde, auch nicht bin. Aber das, ja, wie gesagt, das hat mich, das war dann schon sehr, ich war sehr verwundert und dann habe ich auch ein bisschen mit mir selber gehadert, weil ich gemerkt habe, ich hätte das dann, glaube ich, doch einfach lieber, wenn sich die Roten, also die Sozialdemokraten, dann doch für ihre Sachen aussprechen, die Sozialdemokratie dafür einsteht, für was sie einstehen sollte. Und ich glaube, das ist auch ein großer Fehler, den wir in den letzten paar Jahren begangen haben, dass es da Bundeshauptleute gibt, die das nicht machen, hat die Sabine auch schon erwähnt.
Landeshauptleute.
Entschuldigung, danke. Landeshauptleute gibt, die das nicht machen. Und ja, das hat mich sehr gestört. Nur so viel zum Thema noch einmal zum Wahlkampf. Was wurde wirklich gemacht? Was wurde vielleicht versäumt? Und so habe ich den Wahlkampfauftritt von unserem Herrn Bürgermeister gesehen. Ruhig, zurückhaltend, sachlich, mag gut sein, hätte ich mir im Endeffekt schon anders gewünscht.
Wobei ich muss einen Einwurf machen, er hat in einer Diskussion, ich glaube es war auf ORF3, diese von Wiener heute, da ist er auch einmal in den Ring gestiegen, wie es ihm zu blöd worden ist. Das war, glaube ich, auch ganz gut. Aber ich glaube, er hat das Beste daraus gemacht in der Situation, in der wir sind. Nicht? Und da muss ich jetzt dem Axel das Wort reden. Wir müssen jetzt da sozusagen in Zukunft denken, an der Gesellschaft zu arbeiten, das umzubauen, um die Herausforderungen meistern zu können. Und weil die Bildung auch geredet worden ist, natürlich, Bildung ist sozusagen immer der Hauptschlüssel. Ja, aber natürlich muss man auch, der Axel hat es auch gesagt, wenn alle super gebildet sind, wird trotzdem nicht mehr Arbeit da sein. Das heißt, ich muss mit den Leuten, die Leute müssen sich auch finden können, die müssen ein Selbstwertgefühl kriegen, nicht? In der Gesellschaft. Und das ist ja das Problem an denen, die keinen Job haben oder schlechte Jobs haben, die sich nur ausgenutzt fühlen und dann kommen andere daher, die ihnen den Job, den schlechten, vielleicht auch noch wegnehmen, dann haben sie gar nichts mehr, dann können sie nur mehr daheim oder im Wirtshaus herumhängen und sie aushaufen. Das, was wir vor 100 Jahren auch gehabt haben mit ihnen. Nicht? Und da, damals war es halt unter Anführungszeichen, bitte versteht es mich nicht falsch, noch einfacher sozusagen, weil die Industriegesellschaft sozusagen vor einem großen Schub gestanden ist, dass man ihnen sozusagen die Industriearbeitsplätze anbieten kann, dass man dort auch das organisiert, ihnen das Leben leichter machen kann. Das ist alles jetzt im Umbruch begriffen und deswegen muss man an der Gesellschaft insgesamt arbeiten. Und wenn wir das nicht tun, dann wird es auch, wie gesagt, für mich jetzt der Michael Ludwig gut gemacht, braucht man nicht reden, für die Situation gut. Ja?
Das schon.
Er würde es schlecht gemacht haben, wenn ich das, wo ich voll beim Axel bin. Aber dann müssten wir uns als ganze Sozialdemokratie.
Genau, ändern. das ist ja keine Personenfrage.
Genau, das ist der Punkt.
Es ist ja immer, dass manchmal Personen an die Partei angepasst werden. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, der Michi Ludwig ist glatt gebürstet worden. Gut, jetzt ist natürlich nach Michi Häupl immer schwierig gewesen, auch wenn ich nicht alles politisch super gefunden habe, was er gemacht hat.
Ja, aber Entschuldigung, aber das muss ich widersprechen. Bei Michi war ja dasselbe in Wirklichkeit. Es ist doch eine bestimmte Situation. Die Partei ist doch. Warte. Die Partei ist doch. Die ist doch auf eine bestimmte Weise sozusagen in der aktuellen Gesellschaft quasi tätig. Und das ist nicht das, was wahrscheinlich die Zukunft ist.
Nein, absolut nicht. Das ist nicht der Punkt. Ja.
Naja, schon.
Weil der Michi Häupl war halt als Person was Außergewöhnliches, weil er immer einen Sager gehabt hat. Der Michi Ludwig, habe ich das Gefühl, ist, seit er vom Häupl übernommen hat, ist er glatt gebürstet worden. Ja, ich meine, jeder von uns, der einen Michi Ludwig länger kennt, was? Der war immer unrasiert und der hat nie Krawatten getragen. Und sobald er Bürgermeister geworden ist, haben ihm offensichtlich irgendwelche Berater gesagt, irgendwie, du, jetzt musst seriös werden. Und in Wirklichkeit ist er deswegen, ist er dadurch volksfremder geworden. Ja, er ist von den Menschen weggegangen. In ganz viel Bereiche sind Männer in Anzügen und Krawatten Manager und damit die von der anderen Seite.
Das ist genau das,
Männer was ich in Anzug habe. Und Krawatte nimmt man automatisch als Gegner wahr.
Wo ist das Problem?
Das ist die Kleidung des Klassenfeindes.
Wo ist das Problem im Wahlkampf, deutlich zu sagen, und da war nicht viel Geschimpfe dabei, da war nicht viel Bösartiges dabei, aber wo ist das Problem, warum muss ich mir anhören, als bekennender Linkswähler und das immer schon, von der grünen Spitzenkandidatin gegenüber dem rechten Lager, ich lasse mir meinen Nachbarn nicht schlecht reden, ich lasse mir meinen Mitmenschen nicht schlecht reden, meinen Gemeindebau nicht schlecht reden. Warum sind solche Aussagen nicht direkt, nämlich man kann viel erklären, man kann viel herumargumentieren, man kann viel herumdrucksen, was ich auch also unheimlich das Gefühl gehabt habe beim Michi Ludwig im Wahlkampf. Aber warum kann man nicht ein paar direkte Aussagen treffen gegenüber diesen Schweinen, die mir gegenüber sitzen und mir das alles schlecht reden wollen? Vor allem
emotionale Aussagen.
Emotionale Aussagen. Ich habe alle Elefantenrunden gesehen und in den Elefantenrunden ist es nicht passiert.
So ja, fängt
es
schon mal an. Bei den Blümelwählern.
Aber dass diese Aussagen wären relativ einfach, ohne viel zu argumentieren. Diese Aussagen zeigen den Wählern ganz einfach, auf welcher Seite man steht. Und genau das haben wir verloren. Und das nicht erst seit heute, sondern schon seit längerer Zeit. Und das ist das, was mich stört.
Ja, aber deswegen habe ich gesagt, man muss sozusagen die Sozialdemokratie als Partei sozusagen anders aufstellen.
Ja, das fängt ja dann auch ganz oben an, der Repräsentator in dem Fall, der Repräsentator ist er, der Repräsentator von der FPÖ ist der Dominik Knepp, der Repräsentator von den Grünen ist die Hebern. Und sie hat es leider Gottes geschafft.
Aber er ist nicht die Partei.
Das stimmt schon, aber gerade der Bürgermeister von Wien hat mehr Aussagekraft als so manch anderer, der sich in der Partei für zu wichtig hält. Ich schaue ins Burgenland.
Na gut, aber das ist ein schlechtes
Beispiel. Ich schaue auf die Rolle.
Ja, richtig, danke. Aber... Ja, Entschuldigung, es ist jetzt so weit, wir sind jetzt da sehr weit vom Weg abgekommen. Aber
brauchen wir jetzt nicht viel, ja? Also mit
Bundesrat. Nein, aber das meine ich, aber der Bürgermeister von Wien repräsentiert schon vielleicht als stärkster, also ist der stärkste Repräsentator in unserem Land. Und er schafft es nicht, einfache Aussagen, mit einfachsten Aussagen seine Meinung oder auch von mir aus die Meinung der Partei klarzustellen. Das schafft er nicht. Das schafft er nicht beim Wahlrecht für Ausländer nach 5 Jahren. Ja, das schafft er aber das auch
er
nicht.
Schon, das hat er schon geschafft. Das widerspricht er total, weil er dann nachgesagt hat, was falsch ist. Ja? Aber er hat nachgesagt, das war eine klare Aussage.
Inwiefern jetzt?
Naja, Wahlrecht für Ausländer. Ne?
Hat er Nein gesagt. Also er hat, nein, das schon, aber er hat sich nicht, er hat die Position der Partei nicht wiedergespiegelt. Und die Position der Partei muss links sein, das fängt schon einmal an, das muss die Sozialdemokratie sein, genau deswegen heißt die Partei so, wie sie heißt. Und da finde ich es, wie gesagt, schade, dass man das von den Rechten Einhalt geboten wird, nicht vom Repräsentator der Stadt Wien, der SPÖ wahrscheinlich in diesem Land, sondern von der Frau Hebern, von den Grünen. Sie gefällt mir nicht, wie gesagt, ich werde kein Freund von ihr.
Das stimmt schon.
War ich auch nie, aber dass er das nicht zusammengebracht hat, einfach ein-, zweimal klare Aussagen zu sagen, diese Stadt ist gut, das ist unsere Stadt, wir haben es geschafft, diese Stadt zu so einer lebenswerten Stadt, zur lebenswertesten Stadt auf der Welt zu machen und nicht nur zu machen, sondern dass sie es auch über lange Sicht bleibt. Und es war einfach nicht möglich, dass man schweift immer so aus bei diesem Thema, ja, und er erklärt und dann und er erwähnt Zahlen, aber einfach zu sagen, eben, diese Stadt ist gut und genauso will ich das haben, das hat er nicht geschafft,
in keinem einzigen Wahlduell.
Es tut mir leid.
Köpfe ansprechen, aber keine Gefühle ansprechen, eines der Probleme, die wir momentan gerade als Partei haben.
Richtig, ja.
Wir glauben immer, wir müssen seriös und ernsthaft sein, aber gute Politik spricht Kopf und Bauch an. Wir nähern uns dem Ende und es gibt noch die Frage aller Fragen und ich würde gern von euch alle eine Antwort drauf haben. Welche Koalition und warum? Oh Gott.
Ja, für mich ist das ganz einfach beantwortet. Ich bin ja eine bekennende Ökosozialistin, wie ich mich selber immer nenne. Damit stellt sich die Frage für mich überhaupt nicht. Ich halte es da auch ganz viel mit unserem Altbürgermeister, dem Michel Häupl, der auch gesagt hat, das Alte muss nicht immer schlecht sein. Ich sehe die vergangene Stadtregierung eigentlich bestätigt. Die SPÖ hat +2 Mandate dazu gewonnen, die Grünen haben +6 Mandate dazu gewonnen. Ich sehe eigentlich überhaupt keinen Grund, nicht so weiterzumachen. Ich glaube auch, dass es noch eine viel offensivere Verkehrspolitik braucht. Deswegen bei all dem Unwesen, das die Grünen im Bund gerade treiben, glaube ich doch, dass sie der Partner sind, mit dem man gewisse Dinge am ehesten umsetzen kann. Ich weiß auch, dass jetzt ganz viele in der Partei sich die Neos herbeisehnen, einfach weil es der billigere Partner wären. Ich halte davon nichts, wenn neoliberal ist, immer nur neoliberal und dem erteile ich eine klare Absage und plädiere ganz, ganz stark für Rot-Grün weiterzuführen.
Wir werden übrigens in den nächsten Wochen eine Veranstaltung zur Zukunft der Verkehrspolitik in Wien organisieren.
Also jetzt komme ich in den Genuss von den ganzen Elefanten und wenn man in einer Minute eine Antwort geben muss, die eigentlich viel länger dauern sollte. Also ich gebe dir Sabine natürlich von Grund auf recht. Ja. Also die Grünen in Wien sind schon auch meiner Meinung nach noch einmal etwas anderes als die Grünen aus dem Bund. Ich tue mir trotzdem mit der ganzen Sache relativ schwer, weil die Neos, also ich sehe das auch so wie du, ja, die Neos kannst du eigentlich nicht wirklich in eine Regierung holen. Ich sage da Stichwort Privatisierungen und so, ja, also das wäre, glaube ich, ganz fatal. Auf der anderen Seite, wenn man das Ganze aller Bundesregierung durchzieht, nimmt man sich vielleicht einfach den schwächsten Partner und sagt dann, seid froh, dass sie in der Regierung seid, wir schalten und walten. Kannst natürlich so auch nicht machen. So ganz abschließend sage ich, was will ich wirklich? Ich sage, Minderheitsregierung à la Bruno Kreisky.
Entschuldigung. Also ich plädiere klar für Rot-Grün, obwohl Minderheitspolitik à la Bruno Kreisky war super. Rot-Grün, ich glaube, da alles andere steht außer Frage. ÖVP sowieso nicht, Neos können es auch gar nicht sein. Ja, die sind extrem neoliberal, vor allem in Wirtschaft und sozialen Fragen. Und damit bleibt nur Rot-Grün über.
Offensichtlich haben wir hier eine Koalition aus Jugend und Alter, weil der Jüngste und der Älteste ähnliche Position vertreten. Ich bin aus Prinzip gegen Koalitionen mit bürgerlichen Parteien. Es gibt keine zweite nicht-bürgerliche Partei im Wiener Landtag und Gemeinderat, nachdem links den Einzug nicht geschafft hat. Insofern für mich völlig klar, Minderheitsregierung. Wenn die Grünen sie nicht völlig zertrümmern und demaskieren wollen und klar zeigen, dass sie irgendwie in Wirklichkeit überhaupt nicht links sind, werden sie fortschrittlichen Vorschlägen von uns zustimmen im Gemeinderat. Wenn das nicht möglich ist, dann gehen wir halt in einem Jahr in Neuwahlen mit einem wirklich gescheiten linken Programm und machen eine krachende absolute Mehrheit. Und zwar, ich rede von keiner Mandatsmehrheit, ich rede von einer Stimmenmehrheit. Ich will aber ein bisschen mehr
in die Verantwortung nehmen.
Ich rede von einer Stimmenmehrheit. ich würde die Agenda Austria, die mich den ganzen Tag auf Twitter genervt hat, nicht in die Verantwortung nehmen irgendwie. Egal, das war unser Podcast zum Thema Wiener Wahlen, also das politische Quartett von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Ihr findet die Links auf allen unseren Social Media Kanälen, auf Twitter, auf Facebook, auf unserer Webseite selbstverständlich, in Zukunft hoffentlich auch bald auf Instagram. Wir arbeiten gerade noch dran, wie man einen Podcast mit Bildern versehen kann, sodass es auch auf Instagram funktioniert. Wenn ihr Ideen habt irgendwie für Themen, wenn ihr Kritiken, Anregungen habt, aber auch wenn ihr uns einfach nur sagen wollt, was euch gefällt an unserem Podcast, der übrigens vom Österreichischen Gewerkschaftsbund als zweitwichtigster Podcast des Landes geratet wurde, dann schreibt uns einfach auf kontakt@aufwiderstand.at und wir freuen uns, wenn es uns wieder zuhört. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
Freundschaft.
Völker hört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.